Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen auf meinsportpodcast.de bei 90 Plus On Air zum jetzt vierten Transfer-Talk in dieser Transferpause. Das Format, in dem wir euch kurz und knackig mal den Überblick geben, was ist in den letzten Tagen so passiert. Regelmäßig machen wir das jetzt in diesem Sommer, denn es passiert eine Menge und wir wollen natürlich, dass ihr immer auf dem Laufenden seid und das auf allen Plattformen könnt. Nicht nur auf unserer Website 90plus.de, nicht nur auf unseren Kanälen, was soziale Medien angeht, Twitter, Facebook, Instagram, sondern eben auch hier auf meinsportpodcast.de in unserer Podcast-Ecke, um es mal so zu nennen. Mein Name ist Julius Eid von 90plus und ich habe auch heute wieder zwei Kollegen von mir dabei, um eben über ein paar Themen zu reden, die jetzt in letzter Zeit sehr aktuell waren. Das ist einmal Manuel Behlert und das ist einmal Damien Osako. Hallo ihr beiden.
Servus.
Hey.
Ja, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch in dieser Hitzewoche, schon unser zweiter Podcast, also es wird wirklich auch geschwitzt für alle Zuhörer, damit das hier alles so über die Bühne gehen kann, wie wir uns das alle gewünscht haben. Und gewünscht hat sich Gianluigi Donnarumma auch schon öfter einen Wechsel, hat man gehört. Außerdem muss man dazu auch sagen, wieder den Berater Mino Raiola mit am Start. Also ohne den kommen wir auch in dieser Transferphase, glaube ich, nie aus bis jetzt, zumindest in den ersten vier Podcasts. Und Donnarumma, der soll jetzt wieder mal in einem Wechselgespräch sich befinden, und zwar zu PSG. Da sucht man aber noch eine Einigung, wie das irgendwie für beide Vereine vertretbar wäre, Manu.
Ja, das ist nicht ganz so einfach. PSG soll Donnarumma schon länger beobachten, schon länger auf dem Zettel haben. Die hatten ja im letzten Sommer ein paar Probleme, auch mit dem Financial Fairplay, sodass man da nicht wie gewünscht handlungsfähig war. Jetzt hat die Redaktion von Gianluca Di Marzio, der italienischen Transfer-Koryphäe, gemeldet, dass PSG sehr großes Interesse hat, den jetzt im Sommer zu holen, nachdem Buffon dort den Verein verlassen hat und man sowieso auf der Torhüter-Position jetzt eine klare Nummer 1 und eine klare Nummer 2 haben möchte. Das erste Angebot soll sich so im Rahmen von 20 Millionen Euro plus Areola, den Torhüter von PSG, belaufen haben, sodass man irgendwie auf 50 Millionen Euro kommt, weil Paris der Meinung ist, Areola ist 30 Millionen Euro wert. Der Meinung ist Milan nicht. Sie sagen, die 50 Millionen, von denen Paris ausgeht, ist uns für Donnarumma zu wenig. Die sagen aber B auch, dass die 30 Millionen für Areola zu viel sind. Das heißt, dass da noch sehr, sehr viel zu regeln ist. Laut Sport Mediaset hat Milan das Angebot dann auch abgelehnt. Eine gewisse Verhandlungsbereitschaft seitens Milan ist schon da, weil sie natürlich auch wissen, dass sie ja viele Baustellen im Kader haben und mit einer extrem hohen Ablösesumme plus einem Ersatz sicherlich auch noch weiter handlungsfähig wären. Insgesamt muss Paris aber auch ein bisschen die eigene finanzielle Situation im Auge behalten, auch wenn sie jetzt mit Sarabia und Herrera ganz gute Deals tätigen, die zusammen eben für 19,5 Millionen Euro kommen, ist da noch viel zu machen. Und sie können jetzt auch nicht jedes Angebot da von Milan blind unterschreiben. Das heißt, das könnte sich noch ein bisschen in die Länge ziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Paris da jetzt schnell eine Lösung finden wird, sondern dass man sich da jetzt Schritt für Schritt annähert. Also das kann ein Thema sein, das uns noch in der gesamten Sommerpause beschäftigt, denke ich.
Also ein Thema, über das wir in nächster Zeit wahrscheinlich nicht so viel hören werden, zumindest was eine Bestätigung bzw. irgendwo eine Unterschrift bedeutet. Und das liegt vielleicht auch daran, Manu hat schon so durchklingen lassen, dass eben mit Milan und PSG zwar zwei Vereine mit großen Namen im europäischen Fußball da miteinander verhandeln, aber eben auch zwei Vereine, die mittlerweile sehr vom Financial Fairplay gebeutelt sind. Denn das wird ja, und da werden wir im Laufe des Podcasts nachher auch nochmal drüber sprechen, mittlerweile dann doch etwas strikter durchgesetzt, als es in früheren Jahren der Fall war. Und beide Vereine haben da eben anscheinend Probleme, deshalb stockt auch der Deal. Der Deal, der auch noch stocken könnte, beziehungsweise den sich gerade viele Fans, wenn man sich so im Umfeld umhört, nicht unbedingt wünschen, das ist einer beim BVB, denn da ist Mats Hummels zurückgekommen und jetzt hat man natürlich ein Überangebot in der Innenverteidigung. der designierte Abgang, sagen wir mal, also der Verteidiger, der eigentlich den Platz von Hummels, nämlich des erfahrenen Innenverteidigers im Kader einnimmt, Toprak, möchte gerne bleiben, vielleicht auch, weil der Vertrag sehr gut ist. Und jetzt rechnet man mit Abgängen in der Innenverteidigung, was Diallo oder eben Zagadou angeht. Und gerade bei Zagadou hat sich in der letzten Woche dann doch einiges entwickelt, Damien.
Ja, es kamen jetzt vermehrt Berichte, dass der Berater sich schon umguckt nach Lösungen, nach Wechseloptionen, vor allen Dingen in England, wie die Bild berichtet hat. Und Arsenal scheint da wohl eher dran zu sein momentan. Das ist jetzt nicht aus Sicht eines Dortmund-Fans ist das jetzt nicht so die unfassbar tolle Nachricht, weil Zagadou wirklich vor allen Dingen in der Hinrunde sehr, sehr stark war, vermutlich der beste Innenverteidiger Dortmunds war. Und einfach nach wie vor ein riesiges Talent ist. Vor allem das Rückrundenspiel in München hat das Ganze dann irgendwie so die gesamte Wahrnehmung des Spielers irgendwie ein bisschen verschoben. Und er war dann auch dann erstmal weitestgehend raus aus der Startelf. Aber nach wie vor ist er eigentlich die Zukunft in der Innenverteidigung. Das Problem ist einfach nur, dass Hummels einfach immer links spielt in der Innenverteidigung und rechts sich absolut gar nicht wohlfühlt. Und da spielt dann aber halt dann Zagadou, aber auch zum Beispiel Diallo, wenn er dann mal in der Innenverteidigung zum Zug kommt. Und dass dann beide dann sich Gedanken machen über ihre Einsatzzeiten, ist natürlich dann verständlich. Toprak will bleiben, hast schon angesprochen mit dem Vertrag. Ob das letztendlich auch so bleibt, da bin ich mir jetzt noch nicht wirklich so sicher. Und bei Balerdi weiß man ja noch gar nicht so richtig, ob er überhaupt wirklich das Zeug hat, schon in dieser Saison regelmäßig überhaupt im Einsatz zu kommen. Der dürfte eigentlich auch noch ein Kandidat für eine Leihe sein. Bei Zagadou ist es auf jeden Fall so, dass er eigentlich viel Geld einbringen müsste. Und bei Arsenal weiß ich gar nicht, ob die jetzt wirklich dazu bereit wären, 30 Millionen Euro wirklich zu zahlen, was im Moment so durch die Medien geistert als Summe. Man könnte eigentlich auch schon, finde ich, schon fast mehr verlangen für Zagadou. Aber ich glaube, das wird noch ein Thema sein, das uns jetzt noch länger beschäftigen wird. Ich hoffe als Dortmund-Fan, dass da nicht zu einem Wechsel kommt, ehrlich gesagt.
Und das ist auf jeden Fall auch noch möglich, wenn man sich die Gemengelage in Dortmund da anguckt. Also in den ersten Tagen nach dem Hummels-Transfer ja auch Diallo als möglicher Abgang hauptsächlich gehandelt. Jetzt eben Zagadou mit im Gespräch, eben auch, weil der Spieler selber unzufrieden sein soll mit den Aussichten auf Spielzeit. Aber ich denke, Damien hat es eben schon ganz gut dargestellt, da hat man auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Talent in seinen Reihen und auch in Dortmund ist man sich dessen wahrscheinlich bewusst. Das heißt, dass es da wirklich zu einem Wechsel kommt. Das muss nicht so sein. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man das Augenmerk drauf weiter richten kann, was in der Innenverteidigung von Dortmund insgesamt passiert. Und das werden wir auch weiterhin tun. Da werden wir euch natürlich auch weiter auf dem Laufenden halten. Das jetzt erstmal zu den ersten Gerüchten über Dor-Axel Zagadou zu Arsenal oder möglichen anderen Zielen, die bis jetzt noch nicht namentlich genannt wurden in diesen Gerüchten. Ein anderer Verein, über den wir auch schon öfter geredet haben in diesem Podcast, und zwar hauptsächlich darüber, dass er sehr gut losgelegt hat auf dem Transfermarkt, das ist Real Madrid. Aber jetzt langsam folgen eben auch die Verkäufe, die dann eben Einnahmen generieren sollen, um vielleicht einen noch größeren Umbruch auch zu finanzieren für Zinedine Zidans zweite Amtszeit bei den Königlichen. Nachdem man Marcos Llorente schon ordentlich verkauft hat, kann man sagen, gibt es jetzt den nächsten Wechselkandidaten und das ist Isco. Und der soll bei einem Verein im Gespräch sein, der schon durchaus bereit ist, viel Geld für Mittelfeldspieler in dieser Transferphase in die Hand zu nehmen und der ganz offensichtlich nicht so große Probleme mit dem Financial Fairplay hat wie andere Kandidaten, Manu.
Ja, jetzt hat neulich David Silva bekannt gegeben, dass er bei Manchester City 2020 aufhören wird. Das bedeutet natürlich, dass da ein gewisser Ersatz benötigt wird. Und zwar hat man mit Phil Foden schon einen Spielertypen im Kader, der David Silva jetzt von seiner ganzen Athletik, von seiner Bewegung, von seinen Bewegungsabläufen her nicht so unähnlich ist, aber natürlich eben noch nicht auf so einem unfassbar hohen Erfahrungslevel sich bewegt. Dementsprechend hat die spanische Marca, die in diesem Sommer doch recht gut informiert scheint, hat sehr, sehr viele Treffer bis jetzt auch gehabt, hat spekuliert, auch ein bisschen Infos gehabt, dass Manchester City da großes Interesse an Isco hat. Ich meine, da muss man jetzt nicht unfassbar kreativ sein, um dieses Gerücht in die Welt zu setzen, denn ein Spielertyp wie Isco, der bei Real Madrid jetzt nicht mehr zur allererste Wahl ist und jetzt auch noch zusätzlich Konkurrenz im Offensivbereich bekommt und unter Zidane jetzt in der Rückrunde nicht mehr besonders häufig gespielt hat. Das ist ein Spieler, der diese fußballerischen Fähigkeiten besitzt und jetzt auch im mittlerweile idealen Fußballalter ist. Für eine Mannschaft wie Manchester City natürlich eine perfekte Ergänzung ist und der auch einer ist, der eben zum Guardiola-Fußballideal passt. Das ist ja logisch und dementsprechend ist die Verbindung Isco-Manchester City sehr schnell und logisch herzustellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da was dran ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass Manchester City ihn irgendwie schon für 2020 versucht, für sich zu gewinnen. Isco hat natürlich eine extrem hohe Ausstiegsklausel, die muss aber nicht gezogen werden. Aber ich denke schon, dass Real Madrid im Falle, dass das Interesse tatsächlich intensiv vorhanden ist, auch auf einen Wechsel in diesem Sommer drängt, weil sie müssen ja noch Geld einnehmen. Sie wollen ja tatsächlich noch sehen, den sie dann den Traum ermöglichen und Paul Pogba verpflichten. Aber der kostet halt eben mehr als 150 Millionen Euro. Das wird also nicht sehr einfach. Laut der Marca soll Real Madrid bei 80 Millionen Euro etwa bereit sein, Isco abzugeben. Und ja, bei Manchester City müssen sich eben so ein paar Grundsatzfragen stellen und beantworten lassen. Wo macht man noch was? Rodri wird jetzt für das zentrale Mittelfeld kommen. Dann wird man schauen, geht Gündogan oder was tut sich überhaupt? Also das ist so eine Gesamtgemengelage bei Manchester City, die im Moment ein bisschen unübersichtlich ist. Also rein von den finanziellen Mitteln her könnten sie 80 Millionen für Isco bezahlen. Die Frage ist dann nur, ob sie noch einen Innenverteidiger und einen Rechtsverteidiger verpflichten können. Da habe ich nämlich dann meine Zweifel. Das heißt, Manchester City muss so eine Prioritätensetzung vornehmen und danach dann eben ja, entscheiden, was sie tun. Bei Rodri bin ich mir ziemlich sicher, dass das Anfang Juli verkündet wird. Und ansonsten werden wir da auch, denke ich, relativ schnell Entwicklungen sehen, weil der Transfermarkt in England, das haben wir schon mal angesprochen, schließt Anfang August. Das heißt, nicht viel wird auf den letzten Drücker passieren. Ich denke, dass die großen Clubs da versuchen, Anfang Mitte Juli ihre Transfers zu tätigen und dementsprechend glaube ich, dass wir bei Isco dann auch relativ schnell Bewegungen sehen werden. Ich glaube aber auch nicht, dass irgendein anderer Club im Moment den Bedarf und die Mittel hat bei Isco. Also entweder bleibt er oder Manchester City wird heißer. Aber bei der aktuellen Tendenz würde ich sagen, das ist noch ein bisschen vage, was da bisher geschrieben wurde. Also im Moment würde ich sagen, so heiß ist die ganze Geschichte noch nicht.
Also so heiß ist die ganze Geschichte noch nicht, aber es könnte sich eben schnell doch noch was entwickeln. Und Manu hat schon angesprochen, Isco auf jeden Fall ein Spielertyp, der eben nicht nur zu Guardiola passen würde, sondern auch David Silva dann bei den Citizens eventuell beerben könnte. Denn der hat ja bekannt gegeben, dass er im nächsten Jahr seine Karriere zumindest bei Manchester City beenden wird. Auf den letzten Drücker und englische Vereine ist eigentlich schon ein sehr gutes Stichwort, um direkt zu unserem nächsten Thema weiterzuleiten. Da geht es nämlich um Tanguy Ndombele von Olympique Lyon und damit auch um einen meiner absoluten Lieblingsfunktionäre im europäischen Fußball, nämlich um den Lyon-Präsidenten Aula.
Und der ist spitze.
Das ist wirklich, ja, muss man sagen, also immer wieder toll, wenn der auch zu Interviews mal ansetzt oder zu Pressekonferenzen, sehr schön zu beobachten, auch ein großer Unterstützer des Frauenfußballs in Europa, also eigentlich wirklich eine sehr schillernde und interessante Persönlichkeit und auch eben sehr harter Verhandlungspartner. Und Ndombele soll auf jeden Fall großes Interesse von Tottenham auf sich gezogen haben. Doch da, genau da zeigt sich jetzt, was für ein harter Verhandlungspartner dann eben auch der Präsident sein kann, Damien.
Ja, definitiv. Er hat jetzt den Druck mächtig erhöht in dieser ganzen Personalie und hat dann jetzt einfach mal angekündigt, dass, wenn der mal schnell zu seinen Konditionen erfüllt wird, dass der Preis dann vielleicht doch mal von, im Moment werden noch so im Bereich von 60 Millionen so spekuliert, 60 Millionen Pfund, dass der Preis eventuell dann doch noch auf 80 Millionen Euro steigen könnte innerhalb von sehr kurzer Zeit, was natürlich jetzt Tottenham nicht so wahnsinnig gut gefällt, wobei sie halt schon wissen, wie hart es ist, mit Ola zu verhandeln, hat sich dann schon bei früheren Transfers gezeigt, auch bei Loris zum Beispiel. Lyon will auf jeden Fall investieren in diesem Sommer. Sie brauchen noch dann halt dann auch die Zeit, das Geld, um dann halt noch vernünftig zu agieren. Und dafür brauchen sie einfach jetzt die Einnahmen von dem Transfer. Ndombele ist ein wirklich hochveranlagter Spieler, sehr gute Option, allein auch für die Premier League. Es scheint ja einfach viel gemacht zu sein. Was mich halt nur ein bisschen irritiert bei ihm ist, warum jetzt ausgerechnet Tottenham. Natürlich würde er da vermutlich auf gut viel Spielzeit kommen, aber insbesondere, wenn man mal zu Madrid dann blickt, die sich dann eher mit einem Pogba beschäftigen, da könnte man eigentlich auch mal bei einem Ndombele halt eher anfragen, der vermutlich einfach dann billiger wäre im Endeffekt und aber halt auch einfacher zu bekommen wäre, trotzdem ein riesiger Gewinn wäre für die Mannschaft. Aber es scheint gerade alles darauf hinauszulaufen, dass er sich Tottenham anschließt. Ich denke mal, die Vereine werden noch eine Lösung finden. Es wird auch nicht mehr so lange dauern. Und man wird sich dann schon, denke ich mal, so im Bereich 60 bis 70 Millionen Euro irgendwie einigen können.
Also, das erste Thema, wo wir heute dann noch sagen können, da wird sich demnächst wahrscheinlich schon was entwickeln und da dann auch nochmal, wie immer, das gehört jetzt schon fast zum Transfer-Talk von 90plus auf meinsportpodcast.de dazu, der Hinweis, dass ihr das Ganze eben nicht nur in diesem Podcast mitkriegt, sondern eben auch tages- oder minutenaktuell sogar auf unseren Social-Media-Kanälen, gerade auf Twitter und Facebook. Und auch natürlich direkt auf unserer Website, wo wir wirklich immer versuchen, für euch am Ball zu bleiben und euch alles möglichst seriös und fair aufzuarbeiten, was da in diesem Transfersommer passiert. Wo noch nicht so viel passiert in diesem Transfersommer, obwohl viele ja auch immer noch nicht wissen, was Bayern eigentlich schon alles sicher hat. Das sind die Münchner im Moment und das haben wir extra so gelegt, dass Manuel Behlert heute da nochmal drüber reden kann, denn der tut das immer mit einer großen Freude am Thema. Das kann man auch bei uns auf der Website nochmal sehen, kann ich nochmal empfehlen. Da hast du gestern schon einen tollen, längeren Artikel geschrieben, was bei den Bayern gerade vielleicht nicht so gut läuft und was bei den Bayern gerade überhaupt nicht gut läuft. Das ist das Thema Callum Hudson-Odoi.
Also es ist ja gelogen, ich äußere mich überhaupt nicht mehr gerne dazu. Ich habe schon vor dem Podcast gesagt, ich würde gerne mal nicht über Bayern reden, aber wir müssen leider wieder. Denn ja, Callum Hudson-Odoi, an dem waren die Bayern ja schon im Winter dran und ich würde mal behaupten, dass sie auch relativ gute Chancen gehabt hätten, ihn zu verpflichten, wenn man es nicht in jede Kamera, die einem über den Weg gelaufen ist, herausposaunt hätten. Das ist bei Chelsea nämlich überraschenderweise nicht so gut angekommen, dass sich da öffentlich permanent über den Spieler geäußert wird. Und ja, die Entwicklungen waren so, dass die Medien berichtet haben, dass Bayern da Kontakt hält und dass der Spieler grundsätzlich auch eine gewisse Skepsis hat, dass er bei Chelsea die Einsatzzeiten bekommt, die er sich vorstellt. Jetzt hat er einen Achillessehnenriss. Maurizio Sarri, der ihn jetzt nicht so unfassbar oft eingesetzt hat, ist weg. Frank Lampard wird wohl kommen. Das ist zwar noch nicht fix, aber steht unmittelbar bevor. Und ja, bei Lampard hofft man bei Chelsea, dass er jetzt auch aufgrund der Transfersperre und grundsätzlich der Rahmenbedingungen eben mehr auf die jungen Spieler setzt. Und das ist natürlich auch ein Faktor für Hudson-Odoi. Wo er sich jetzt denkt, ja, vielleicht könnte sich dann meine Zukunft in London, in meiner Heimat, dann doch positiv verändern. Und die Bayern wollen das aber nicht aufgeben. Die Bild hat dann gestern berichtet, dass die Bayern einen neuen Vorstoß gewagt haben, 25 Millionen Euro geboten haben, wurde abgelehnt. Klar, Bayern-Angebote werden im Moment immer abgelehnt. Da gibt es ja noch lustige Anekdoten im Hintergrund, dass man bei dem Transfer des jungen Innenverteidigers aus den Niederlanden, der zu Liverpool gewechselt ist, Vandenberg, so erbost darüber war, scheinbar, dass dieser sich nicht den Bayern angeschlossen hat, dass man noch während des Medizinchecks versucht hat, ihn anzurufen und umzustimmen. Das hat die seriöse englische Times berichtet. Also das gibt, glaube ich, im Moment so ziemlich die Situation in München wieder. Zu Hudson-Odoi nochmal, da hat jetzt der Telegraph, der jetzt in diesem Sommer, finde ich, nicht ganz so überragend ist wie sonst, aber trotzdem weiterhin relativ gut informiert scheint. Er berichtet, es ist auch nicht das erste Medium, das berichtet, dass Hudson-Odoi jetzt doch unmittelbar vor einer Verlängerung steht. 5-Jahres-Vertrag und dann hätte sich das Thema Bayern endgültig erledigt, selbst wenn er dann nicht spielen würde oder die Einsatzzeiten nicht zu seinen Gunsten ausfallen würden. Bei einem 5-Jahres-Vertrag würde Chelsea für die Kontrolle über ihn behalten. Also die einzige Möglichkeit, die Bayern jetzt hat, ist, tatsächlich zu hoffen, dass man irgendwie Druck ausüben kann, aber wie soll man das machen? Also die größte Hoffnung, die ich jetzt habe, ist, dass er nach seinem Achillessehnenriss vielleicht ein paar Probleme hat, dann auf Spielpraxis zu kommen und vielleicht dann doch nicht sofort so eingebunden wird, wie er sich das vorstellt. Aber wie gesagt, die haben eine Transfersperre, die haben nicht viele Optionen auf den Flügeln. Die haben 4 Wettbewerbe, also der wird automatisch auf Spielzeit kommen. Deswegen schätze ich die Chancen auf einen Transfermoment ja gen 0 ein. Das trifft auf viele Themen bei Bayern im Moment zu. Dementsprechend gibt es da wieder nichts Positives zu vermelden. Ich hoffe, dass wir das irgendwann diesen Sommer noch hinbekommen. Aber das hat es nur deutlich Thema. Ich glaube, das kann man bald zu den Akten legen.
Ja, also zu den Akten kann man es legen. Kleiner persönlicher Kommentar. Auch wenn es dir nicht so viel Spaß gemacht hat, darüber zu reden, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, zuzuhören, auf jeden Fall.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Damien hört man auch im Hintergrund. Der hat das ja, auch genossen mal wieder. Ja. Also im Moment, Manu hat es angesprochen, läuft bei den Bayern nicht so viel. Es ist tatsächlich, muss man sagen, recht irritierend für einen Verein dieser Größe. Aber noch ist ja auch nicht aller Tage Abend und sollte sich da dann doch mal was Positives vermelden lassen, dann wird das auch in diesem Podcast geschehen und dann wird Manuel Behlert auch das Thema besprechen dürfen, wo er dann vielleicht mal wieder gute Laune hat. Zum Abschluss wollten wir noch mal ganz kurz auf eine ganz aktuelle Entwicklung eingehen, die hat wenig mit Transfers zu tun, beziehungsweise eventuell dann eben eher auf indirektem Wege, nämlich ob ein Verein attraktiv für einen Spieler ist. Und das könnte bei Mailand in diesem Jahr dann doch weniger der Fall sein, denn nicht mal in der Europa League wird man die Rossoneri dieses Jahr sehen. Das wurde jetzt vom Internationalen Gerichtshof bestätigt. Die sind aufgrund von Financial Fair Play Verstößen ausgeschlossen vom Wettbewerb. Also seit der Übernahme von Milan und den großen Wiederaufbauplänen hat sich da noch nicht wirklich viel Positives entwickelt, wenn man überlegt, was da sogar an Geld über den Tresen gegangen ist und sogar Strafen nach sich gezogen hat, Damien.
Ja, also da hat man halt einfach in den letzten Jahren einfach zu viel Geld ausgegeben und das rächt sich dann jetzt gerade einfach. Wobei das ja eigentlich ein relativ guter Deal ist für die ganzen Verstöße gegen das Financial Fairplay. Eine Saison Europa League aussetzen, da gibt es, denke ich mal, Schlimmeres. Man wird den Verein dann halt dann jetzt irgendwie versuchen, wieder in die richtigen Bahnen zu lenken und sich dann nächstes Jahr für die Champions League zu qualifizieren. Dann ist es dann auch okay, denke ich mal, einfach aus Sicht von Milan. Die werden jetzt noch versuchen, irgendwie Geld zu generieren, den einen oder anderen Transfer zu tätigen, sich einfach neu aufstellen für die Zukunft. Was halt natürlich aber trotzdem interessant ist, dass die UEFA jetzt so ein bisschen härter durchgreift, auch wenn jetzt Milan da natürlich dann auch schon bereitwillig zugestimmt hat. Aber das dürfte dann nochmal interessant werden für den einen oder anderen Verein, der sich dann auch nicht immer ganz fair verhalten hat, was die Ausgaben betrifft. Da bin ich gespannt, wie sie da noch die Entwicklung sich dann angeben, vor allem in Bezug auf Vereine wie Manchester City.
Ja, du sprichst das schon ganz richtig an. Milan hat natürlich da jetzt auch so ein bisschen eine Win-Win-Situation, sowohl für Milan selbst als auch für die UEFA kreiert, weil die UEFA zeigt sich jetzt stark, hat einen Verein bestraft im Prinzip, aber Milan hat fast schon mehr Vor- als Nachteile, denn sie haben jetzt auch einen Aufschub bekommen, bis wann sie ihre Finanzen in den Griff bekommen müssen. Ich glaube, das ist jetzt bis 2022 statt 2020. Und da sie jetzt in der kommenden Saison nicht in der Champions, im Europapokal spielen, unterliegen sie eben nicht mehr dem Financial Fair Play. Das heißt, die Bilanz für das Jahr 2019/20 an sich ist erstmal komplett egal. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie dann einkaufen können, was sie wollen, aber das heißt, dass sie sicherlich ein bisschen besseren Spielraum haben, als sie das hätten, wenn sie eben in der Europa League spielen würden. Das bedeutet natürlich, dass man jetzt mit dem kompletten neuen Entscheidungsbereich Maldini und Co., hat sich ja viel getan bei der Umstrukturierung, dass sie jetzt wirklich eine Strategie entwickeln können, mit der sie nicht nur den Kader für die kommende Saison so verbessern können, dass es in Richtung Champions League geht, sondern dass sie auch vielleicht Spieler verpflichten können, junge Spieler verpflichten können, die sie dann in ein, zwei Jahren wieder etwas teurer weiterverkaufen können, sodass man eben die Bilanzen dann in den Griff bekommt. Also für Milan ist das, finde ich, jetzt eher eine Chance als eine Bestrafung. Und deswegen haben die das auch forciert, dass sie dann ein Jahr aus der Europa League ausgeschlossen werden. Ich denke, auch für potenzielle Neuzugänge ist das kein Drama. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich dann eine Rolle spielt. Also wenn Milan an mir interessiert wäre, dann wäre es mir eigentlich relativ egal, glaube ich, ob die Mannschaft in der Europa League spielt und kaum handlungsfähig ist. Da wäre es mir tatsächlich lieber, wenn die Mannschaft nicht in der Europa League spielt, aber einen guten Plan in der Tasche hat. um eben handlungsfähig zu sein. Und ich denke, dass die Entscheidungsträger da jetzt so prominent vertreten sind, dass da wirklich so viele Kompetenzen dazugeholt wurden und auch ein guter neuer Trainer mit Gianpaolo, dass da Milan tatsächlich vor einer, A, natürlich vor der Übergangssaison steht, aber B, auch vor einer wirklich interessanten Zukunft, ob das dann funktioniert oder nicht. Wir haben jetzt viele Großclubs gesehen, bei denen solche Umbrüche nicht funktioniert haben. Wird man sehen, aber ich denke, die Chancen sind durch den Ausschluss aus der Europa League tatsächlich nochmal gestiegen.
Also eine Strafe auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick vielleicht sogar ein Geschenk für den AC Milan. Und das soll es dann auch für heute gewesen sein mit unserem kleinen Überblick, damit er auch noch halbwegs klein bleibt. Wir werden uns schon bald wiederhören, weil wir genau, wie schon öfter angesprochen, eben die Idee haben, dass wir dieses Format alle paar Tage für euch wieder rausbringen. Wir sind jetzt in der vierten Folge, die fünfte wird dann eben schon demnächst folgen und dann gibt's eben wieder die volle Ladung Updates aus dem Transfermarkt. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, danke an meine beiden Kollegen Manuel und Damien, schön, dass ihr da wart.
Gerne.
Und danke an alle, die reingehört haben. Genießt das Wochenende und egal, wie hektisch die Bayern anrufen, geht einfach nicht ran.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.